Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Jesus, als er auf dieser Welt war, hat er sich 12 Jünger geschnappt, ist mit ihnen von Ort zu Ort gewandert, hat sie ermutigt, hat sie ermahnt, hat sie gelehrt, zurechtgewiesen. All das hat er gemacht, dass die Jünger Generationen zu Generationen lehren, ermahnen, ermutigen, zurechtweisen, damit sein Königreich auf dieser Welt gebaut werden darf. Das Königreich, das mit Jesus angebrochen ist. Vor wenigen Wochen haben wir noch gesungen «Go tell it on the mountain», die frohe Botschaft. Heute, 2019 Jahre nach Christus, fragen wir uns, was darf der Glaube an Jesus Christus? Darf der Glaube an Jesus Christus uns ermutigen, uns ermahnen oder vielleicht sogar zurechtweisen? Oder provokativ mit dem Predigtitel von heute Morgen gefragt, darf der Glaube uns unglücklich machen? Ich weiss nicht, aus welchem Grund du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht hat dich jemand eingeladen. Herzlich willkommen. Vielleicht hat dich jemand überredet. Vielleicht bist du einfach da, weil du dich nach Gemeinschaft sehnst. Aber vielleicht war es auch dein Wunsch oder deine Sehnsucht, Gemeinschaft mit dem Gott zu haben, den wir vorher so schön angebetet haben, von ihm sich ermutigen zu lassen oder vielleicht auch sogar zurechtzuweisen lassen. Weil du hast erkannt, Jesus war nicht ein gut gemeinter Reformer vor 2019 Jahren. Und seine Meinungen und Überzeugungen, die der Jünger gegeben hat, waren nicht einfach nur leere Worte, sondern er ist ans Kreuz gegangen und die Jünger haben erkannt, für uns. Er ist auferstanden durch die Kraft von Gott und die Jünger haben erkannt, für uns. Und ich, Lukas, habe mit meinem Leben erkannt, der Glaube an Jesus Christus ist nicht einfach irgendeine Illusion. Es ist das, was wirklich im Leben trägt. Damit nicht genug, sondern Beziehung und Gemeinschaft mit dem heiligen Gott ist für uns Sünder, für mich Sünder, möglich geworden durch Jesus Christus. Und das haben auch die Jünger erkannt. Jesus ist am Kreuz gehangen für mich. Das habe ich viele Jahre später nach den Jüngern erfassen dürfen. Und ich vermute, viele von euch können auch bekennen, ich bin ein Kind von Gott. Gott ist mein Freudenspender, mein Halt, mein Trost, meine Hoffnung, mein Fundament. Es hat in unserem Leben irgendwo einen Punkt gegeben, wo ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Nicht mehr ich bin der, der mein Leben bestimmt, sondern mit allem, was ich bin, mit allem, was ich will, will ich dem grossartigen Gott nachfolgen, weil ich erkannt habe, welchen Reichtum ich geschenkt bekommen habe durch Jesus Christus. Und jetzt nenne ich mich Christ. Und ich bin herausgefordert. Ich lese die Bibel und stelle fest, dass da ethische Maßstäbe an mich gestellt werden, die in einer Spannung stehen. Man könnte vielleicht auch von Ansprüchen reden. Ansprüche, die in der Spannung stehen mit der Gesellschaft, in der wir leben. Was machen wir Christen, wenn die Gesellschaft uns so verändert, dass sie nicht nur in eine Spannung steht, sondern sogar im Gegensatz zu dem, was in der Bibel drinsteht. Nehmen wir als Beispiel das Thema Leid. Janik wird uns noch mehr darüber informieren, aber landauf, landab wird immer predigt, Leid muss mit jedem Preis verhindert werden. Eine Bekannte von mir hat erzählt, dass ihre Freundin aufgrund von einer seltenen Krankheit Arm und Bein musste amputieren. Als ich das einem Freund erzählt habe, hat er gesagt, ich will mich sofort umbringen. Das Leben macht dann keinen Sinn mehr. Es ist unglücklich. Viele von uns haben auch Leid, Sachen, die herausfordernd sind. Man hat vielleicht dafür gebetet, aber es ist nichts passiert. Die Krankheit ist geblieben und wir fragen uns gemeinsam, darf Gott uns das zumuten? Unsere Kultur sagt, wer leidet, ist unglücklich. Folglich ist kein glücklich und sinnerfülltes Leben möglich. Wie reagieren wir Christen, wenn Gott uns etwas zumutet, wo unser Leben zutiefst unglücklich macht? Zugeben, das ist ein anspruchsvolles Beispiel, aber es führt uns in unsere persönliche Lebenssituation hinein. Vielleicht ist bei uns ein Platz der Lebenstraum. Herausforderungen, schwierige Familienzustände oder irgendetwas, was wir uns anders gewünscht haben. Herausfordernd ist auch die Situation vom Ed Shaw. Er lacht uns da so fröhlich an. Soviel ich weiss, ist er kerngesund. Bei ihm geht es nicht ums Thema Leid, sondern er tangiert mit einer anderen Thematik. Schon seit seiner Teenagerzeit empfindet er homoerotisch. Das bedeutet, er fühlt sich zu anderen Männern hingezogen. Gleichzeitig glaubt er aber als Christ, dass Gott gleichgeschlechtliche Beziehung nicht gut heisst. Seine Konsequenz ist, dass er Single bleibt, zölibatär, also sexuell enthaltsam lebt. Ed Shaw ist nicht der Einzige, der so denkt und so lebt. Bekannt ist auch Sam Alberys Zeugnis geworden, indem er in der Kirche, in der Synode von England, seine persönliche Geschichte erzählt hat. Für jeden zugänglich auf YouTube einfach Sam Alberry eingeben. Es lohnt sich für alle, das Statement von ihm zu hören. Ed Shaw hat ein Buch geschrieben, Vertrautheit wagen. Und darin finden wir Grundthemen, mit denen wo wir uns in dieser Predigtserie auseinandersetzen wollen. Und er schreibt persönlich, Zitat, ich schreibe dieses Buch als evangelikaler Christ, der die gleichgeschlechtliche Anziehungskraft selbst erlebt. Seit Beginn der Pubertät hat sich mein sexuelles Verlangen auf einzelne Menschen meines eigenen Geschlechts fokussiert. Was ich für eine Phase im Teenageralter hielt, ist nie weggegangen. Ich fühle mich mit Ende 30 trotz meiner größten Anstrengungen und Gebete um Änderung nach wie vor ausschließlich von anderen Männern angezogen. Jetzt würde ich gerne das Mikrofon öffnen und fragen, was ihr so über den Ed Shaw denkt. Vielleicht gar nicht. Vielleicht nehmt ihr gedanklich Anteil am Ed Shaw. Vielleicht denkt ihr, halt, stopp, langsam jetzt mal. Da läuft doch irgendetwas falsch. Wahrscheinlich hat er seine Kindheit oder Beziehung zum Vater noch nicht richtig aufgearbeitet. Vielleicht hat er noch zu wenig um Befreiung gebetet oder hat er echt ein psychisches Problem. Obwohl wir ihn und seine persönliche Geschichte nicht kennen, kann es passieren, dass wir anfangen, innerlich kritisch zu werden. Und ich möchte euch herausfordern, jetzt nicht auf dem kritischen Stuhl Platz zu nehmen, sondern leset das Buch, kauft 20 Franken, wir haben es gekauft und ihr dürft es einfach kaufen, 20 Franken. Lasst euch selber herausfordern. Wichtig, in unserer ganzen Serie geht es nicht um den Ed Shaw selber, sondern um die wichtigen und relevanten Themen, wo wir als Gemeinde und wo wir als persönliche Menschen drinstecken, als Christen dieser Welt. Uns geht es darum, dass der Ed Shaw, obwohl er homoerotisch empfindet, als konsequent aufgrund von seinem Glauben an Christus bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen. Das Leben lang sexuell enthaltsam. Damit gibt er ein starkes Zeugnis für die ganze Welt, für uns Christen und darüber, wenn wir nachdenken in dieser Predigtserie. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, einen Preis dafür zu zahlen? Sind wir bereit, dass unser Leben unglücklich ist? Ich habe persönlich Menschen kennengelernt, die homoerotisch empfinden und die auch eine homosexuelle Beziehung ausgelebt haben. Und einmal bin ich länger unterwegs und habe persönlichen Austausch gehabt Und er hat mir mal seine Lebensgeschichte erzählt und er hat mir auch gesagt, so viel ist gebetet worden, aber nichts ist passiert. Von einem anderen habe ich Biografie gelesen und gesehen, Gott hat Veränderung geschenkt, er ist geheiratet und hat mittlerweile ein Kind. Mir ist bewusst, wenn wir über Homosexualität öffentlich sprechen, kommt das nicht gut an. Vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass Veränderungen in homosexueller Anziehungskraft möglich ist. Aber das glaube ich, Gott kann Veränderung schaffen in jeder Thematik. Aber genauso weiss ich, dass ich auch das Gegenteil erlebe, dass die Herausforderungen bleiben, dass seelische oder körperliche Nöte nicht einfach verschwinden. Oder wie beim Ed Shaw, sich trotz grösster Anstrengung, Bemühungen und Gebet nichts bewegt. Vielleicht hast du keine Berührung mit Homosexualität, doch der Kampf, den Homosexuelle erleben, können auch Christen erzählen, die in Habsucht, Herrschersucht, Sexsucht, Pornosucht, Alkoholsucht, Spielsucht und so weiter im Leben kämpfen haben. Da können wir ganz stark Menschen verletzen, wenn wir einfach pauschal zu wissen meinen, was den Betroffenen alles schiefläuft oder wo sie sich noch zu wenig geistlich angestrengt haben. Aber genau da sehe ich auch das Potenzial dieser Gemeinde, wo wir als FEG Goldach solche Menschen, Sünder, wie wir alle auch sind, gebrochen, geprüft, herausgefordert, vom Leid plagt, gegenseitig unterstützen, durch unsere Gemeinschaft tragen, praktisch und sie lieben als Person. Das machen wir nicht, weil wir es einfach schön finden, sondern weil es Jesus uns vorgelebt hat. Darum möchten wir in dieser Serie und über die Serie hinweg wertschätzend mit anderen Menschen umzugehen. Das Thema Homosexualität, das der Ed Shaw uns als Sprungbrett liefert, ist einfach ein Thema, um die Dynamik und die Breite von dem Thema Jüngerschaft, Nachfolge aufzuzeigen. Und es ist nicht nur so, dass heute im kirchlichen und im gemeindlichen Umfeld Menschen gibt mit homosexuellen Empfindungen, sondern schon damals redet auch die Bibel davon, dass Menschen in der Gemeinde sind mit homoerotischen Empfindungen. Und ihr kennt die Gemeinde, es ist Gemeinde in Korinth, und ich möchte euch gerne eine Bibelstelle vorlesen, wo wir jetzt heute Morgen näher reintauchen wollen. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 10. Muss ich euch daran erinnern, sagt der Paulus zu der Gemeinde in Korinth, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Da bleibt uns für den Moment gerade einmal die Spucke weg. Paulus, echt jetzt? Das kann doch nicht dein Ernst sein, was da steht. Der Paulus sagt, wenn jemand trinkt zum Beispiel, hat er keinen Anteil am Reich Gottes. Klartext, die Ewigkeit nicht bei Gott verbringt. Man könnte den Abschnitt aus der Bibel rauswerfen, verbrennen, wegwerfen, aber lassen wir uns doch nicht so schnell handeln, sondern nochmal überlegen, wer adressiert den Paulus eigentlich? Der Paulus schreibt nicht an Menschen, die Alkohol trinken. Er schreibt auch nicht an Menschen, die ein bisschen mehr über den Durst hinweg trinken. Er schreibt auch nicht an Menschen, die in der Versuchung sind, mehr Alkohol zu trinken und mitten im Kampf stehen. Paulus spricht Klartext für die Menschen, die sich Christen nennen und alle Versuchungen in ihrem Leben radikal nachgegeben haben. Man könnte auch sagen, Menschen, die zwar einen Herrschaftswechsel stattgefunden haben, aber trotzdem ein selbstbestimmtes Leben führen. Gottes Maßstab mit Füßen treten und wo Sünde zum Lebenskonzept gehört. Menschen, die ohne geringste Anzeichen von Reue an ihrer Lebensweise festhalten. und damit auch keinerlei Interesse haben, Jesus Christus nachzufolgen. Es spielt keine Rolle, lesen wir da, ob es um Ehebruch, ob es um Homosexualität oder um notorischen Diebstahl, um Verleumdung, Lügner und so weiter geht. Alle Verfehlungen wiegen genau gleich schwer. Das Schöne ist, es endet nicht mit dem, sondern es geht noch weiter. Und der Paulus schreibt im Vers 11 denn, auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Paulus spricht Gemeinde in Korinth direkt an. Offenbar weiß er Bescheid über die Vergangenheit der Gemeindeleute in Korinth. Und in Korinth sind Menschen zum Glauben gekommen, die genauso gelebt haben und Teil dieser Gemeinde geworden sind. Kurze Nebenfrage, sind sie willkommen in dieser Gemeinde? Natürlich! Und auch bei uns in der FEG Goldach ist jeder Trunkenbold, jeder Dieb, jeder notorische Ehebrecher, alle sind willkommen. Aber genauso auch die Wahrheit, es fällt auf, dass Paulus da in der Vergangenheitsform spricht. Auch ihr gehörtet. Ihr wart mal so, jetzt aber ist es anders. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Ein neuer Lebensstil steht im Vordergrund. Menschen, die Ehebruch begangen haben, ist offensichtlich sichtbar geworden, dass sie keinen Ehebruch mehr gemacht haben. Warum redet Paulus von Vergangenheit? Wir lesen weiter im Vers. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht gesprochen und zwar alles durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, durch den Geist unseres Gottes. Das ist nicht der Vers 12 bis 11, Entschuldigung. Das ist genial, oder? Der Paulus fordert die Gemeinde nicht zu mehr Sittlichkeit auf, nicht zu frommer Anstrengung, endlich mal ein frommes Leben zu führen. Paulus macht genau das Gegenteil. Es ist offensichtlich, dass Christen irgendwie ins alte Muster zurückgefallen sind. Und er sagt, kehret um zum Fundament. Einst habt ihr es ergriffen. Kehret um zu Jesus Christus. Ihr seid doch reingewaschen. Es gibt nichts, was zwischen mir und Gott steht. Denk an die schlimmsten Vergehen in deinem Leben. Gott hat es dir vergeben. Du bist geheiligt. Du hast freien Zugang zu unserem heiligen Gott. Mehr noch, du darfst unseren Gott kindlich Abba Vater nennen. Du bist sein Kind. Gerecht gesprochen, du bist sein gerechter Erbe. Dir steht alles zu, was seinem Sohn Jesus Christus zusteht. Was löst das bei dir aus, wenn du daran denkst? Natürlich ist mir bewusst, dass glauben die Menschen damals und auch heute Veränderungen passieren, aber trotzdem, ein Herrschaftswechsel findet statt, aber trotzdem sind Versuchungen da. Und Versuchungen sind doch genau dann am grössten, wenn wir unglücklich sind. Genau dann, wenn Leid, Schmerz, Umstände das Leben so schwierig machen und Versuchung so gross ist. Der Ed Schaar schreibt ganz offen in seinem Buch und er sagt, ich würde so gern innerhalb der Gemeinde bleiben und das mit einem schönen Mann an meiner Seite. Was für eine attraktive Aussicht. Was machen wir, wenn wir so empfinden? Der Ed Schaar hat in seinem Buch 3 mögliche Lösungsansätze vorgestellt. Was machen wir in Versuchung? Man könnte ein Gefühl unterdrücken. Unglücklich leben ist undenkbar. Und wir wissen, dass es Kirche und Gemeinden gibt, wo der Ed Schaar genau das ausleben kann. Glücklich mit einem Mann an seiner Seite. Lasst uns eine andere Gemeinde suchen. Oder C. Wir möchten Gott, dass ich mein Leben gestalte. Der erste Lösungsansatz beruht darauf, dass es um falsche sexuelle Gefühle geht und die muss man jetzt unterdrücken. Also wenn du Christ bist und homoerotisch empfindest, dann sollst du auf jeden Fall Nein zu deinen Gefühlen sagen. Aber der Weg ist sehr, sehr kurzsichtig. Denn aus welchem Grund sollte man eigentlich seine Gefühle unterdrücken? Überall darf man Gefühle ausleben, aber da nicht. Und die Schwierigkeit, wo wir mittlerweile drin sind, ist, das Gefühl hängt mit unserer Einstellung ab. Und wir werden im Verlauf der Predigreihe auch entdecken, dass das Gefühl mit der Identität zusammenhängt. Und wenn wir kommen mit einer Nein-Parole, sind wir als Christen weder verständlich noch überzeugend. Lösungsansatz B. Was mache ich, wenn ich mit meinem Ehepartner äußerst unglücklich bin? Mehr noch, es ist so schlimm, dass man es kaum aushalten kann. Es kann dazu führen, dass du irgendwann denkst, ich habe den falschen Partner gewählt. Das Leben ist nur noch Plan B. Draussen wartet mein Glück. Und genau das wird überall auf allen sozialen Plattformen betrieben. Jeder Hollywood-Film verheißt das, draussen wartet dein Glück. Was machen wir denn? Vielleicht bist du Single und hast das Gefühl, dass dein Leben gar nicht so verläuft, wie es du dir erhofft hast. Vielleicht ist es Krankheit von der, wo du nicht geheilt wirst. Vielleicht bist du der einzige Christ in deinem Umfeld, in deiner Familie. Es gibt so viele herausfordernde Situationen, wo wir jedes Mal vor die herausfordernde Frage kommen, wie reagieren wir, wenn bei uns ein Gefühl gross wird, Gott will etwas von uns, was uns zutiefst unglücklich macht. Beide Ansätze, A und B, sind für Christen, die Jesus wirklich nachfolgen wollen, nicht zufriedenstellend. Gerade der zweite Ansatz ist aus biblischer Sicht sehr kritisch zu bewerten, weil ich habe nie in der Bibel gelesen, dass ein Christ Anrecht auf Glück versprochen wird. Und da kann man schon mal die Frage stellen, was bedeutet Glück eigentlich? Kann es sein, dass vielleicht die Welt ihr Glück falsch definiert? Bei Gott bedeutet Glück nicht ein Erhaschen von einer Momentaufnahme. Glücklich wird von Jesus der bezeichnet, der unabhängig von seinen Umständen Frieden im Herzen hat. Es ist ein Zustand. Wir haben vorher gesungen, ist Gott auf unserer Seite, was soll uns noch geschehen? Das bedeutet Glück. Er ist da. Der dritte Lösungsansatz bedeutet, auf dem, was wir erkannt haben, welcher Reichtum uns geschenkt ist von Jesus Christus, möchte ich danach fragen, was Gottes Willen ist. Und es darf mich alles kosten. In allen Arten, von allen Lebenslagen und Zivilstand. Wir haben gesungen, immer und überall. Überall, alles darfst du. Glauben wir das wirklich? Für den Edja bedeutet das, dass er zölibatär lebt bis zu seinem Lebensende. Sind wir bereit, dass die Nachfolge für Jesus Christus etwas kostet? Wenn wir Christen in Nordkorea fragen, dann ist das gar keine Frage, sondern es ist bereits praktisch umgesetzt. Christen in Verfolgung dürfen unser Vorbild sein. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Mit Jesus gekreuzigt zu sein, bedeutet, etwas in uns muss sterben. Und meistens ist es in der heutigen Gesellschaft unser Ego. Unsere Selbstbestimmtheit. Und damit auch so, wie wir denken. Es geht darum, zu lernen, als Nachfolger von Jesus Christus zu denken. In Römerbrief, wir haben ja mal die Serie durchgemacht, Römerbrief, da schreibt der Paulus in Römer 12, Vers 2, ich habe es glaube ich auch eingeblendet, ja. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Umdenken bedeutet zu lernen, in einer anderen Weise zu denken. Und da können wir schon mal die Frage stellen, können wir Gottes Wille überhaupt beurteilen, wenn wir gar nicht gelernt haben, umzudenken? Ich würde behaupten, nein. Wir können erst dann beurteilen, ob etwas gut vollkommen ist, wenn wir gelernt haben, umzudenken. So zu denken, wie Gott denkt. Das bedeutet, dass was für die Welt undenkbar ist, ist für Christen undenkbar. Und in den nächsten Predigten werden wir die Überzeugungen von dieser Welt auf den Grund gehen und fragen, wo ist Umdenken möglich? Bereits jetzt könnt ihr ein Handout mitnehmen. Ich werde es auch draussen dann auslegen, wo ihr könnt allein persönlich zu zweiten oder im Hauskreis nochmal in die Vertiefung gehen. Es lohnt sich. Ich bin überzeugt, wenn wir danach streben, umzudenken, so lernen, wie Gott denkt, wird er uns Gutes schenken. Das Vollkommene werden wir finden, den Weg von Gott. Und letztlich werden wir auch das Glück finden, das Gott uns schenkt. Der Ed Shaw schreibt, dass er seinen Kampf nicht beendet hat. Wahrscheinlich geht sein Kampf das ganze Leben lang. Doch was der Ed Shaw in seinem Buch immer wieder schreibt, und davon bin ich auch 100% überzeugt, in jeder Krise, in jeder Herausforderung glauben wir an einen Gott, der viel grösser ist, der viel stärker ist, der uns durchtreibt. Und das ist die biblische Botschaft, die wir haben in dieser Welt. Was in der Welt undenkbar ist, schwierige, herausfordernde, unglückliche Lebenssituationen, wird für Christen, die ihr Vertrauen auf Gott und die Hoffnung legen, denkbar. Daher werden wir nachher noch ein Lied singen, was für ein Gott. Ich bitte die Band vorzukommen und ich werde dann noch beten. Himmlischer Vater, wir sind unglaublich herausgefordert. Es macht uns Angst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns aufzeigst, an welchen Orten wir bereit sein müssen, etwas aufzugeben. Etwas, was uns alles kostet. Herr, zeig uns, dass wir nicht selbst auf ein Leiden tragen müssen, sondern etwas, was wirklich sterben muss in uns. Und Herr, ich bitte dich, dass wir lernen dürfen, so zu denken wie du. Herr, das Leben auf dieser Welt ist so kurz im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die wir mit dir eines Tages werden haben. Was hindert uns daran, in dieser Welt zu bekennen? Von Freunden, von Familie, was hindert uns? Herr, lass uns den Preis zahlen. Mach uns zu fähigen Nachfolger. Weil wir haben erkannt, welchen Reichtum wir in dir haben. Amen.